Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich glaube, das können wir immer wieder rühmen, die Gnade unseres Herrn und die Treue unseres Herrn. Wir sind so froh und so dankbar, dass er uns bis zu dieser Stunde erhalten hat und gnädig ward und uns weiterführen und leiten will. Ehe wir beten gemeinsam, möchte ich doch ein Psalmwort lesen. Psalm 5. Lasst uns Psalm 5 lesen. Vernimm meine Worte oder mein Gebet, o Herr. Merke auf mein Seufzen. Ach, hör auf mein lautes Flehen, mein König und mein Gott, denn zu dir geht mein Gebet. Das ist ganz was Besonderes und ich glaube, das ist auch das Sehnen all unserer Herzen, dass Gott unsere Worte und unsere Gebete erhören möchte, dass er merken möchte auf das Seufzen, wenn wir manchmal in verschiedene Lagen und Situationen kommen, wie wohl auch dieser Mann Gottes David hier. Und es war ihm darum sehr gelegen, dass er nicht nur in dem Wind betet, sondern dass in der Tat die Worte, die er zu Gott emporschickt, Erhörung finden. Ich glaube, das Gleiche ist mit uns und das möchten auch wir, glaube ich, dass er unsere Worte vernimmt und unser Gebet und aufmerkt auf unser Seufzen, denn auch wir leben in der gleichen Welt und kommen in verschiedenen Lagen im Leben hinein. Und dann ist der einzige Wunsch in uns allen, dass Gott uns hören möchte. Aber nicht nur sonst wann, sondern auch heute Abend. Dass er uns erhören möchte und aufmerken, was wir ihm bringen. Denn wir möchten ja nichts Besonderes, aber wir möchten, dass wirklich er uns hilft in all unseren Nöten und uns beisteht jeden Tag und jede Stunde. Denn in dieser Welt ist viel Bedrängnis und Bedrängnis. Aber wir dürfen mit David hier diese Worte aussprechen. Aber ich denke, es soll nicht nur Worte sein, sondern es muss ein tiefes aus dem Inneren des Herzens kommen und muss den Thron Gottes erreichen. Er sagt dann weiter, o Herr, in der Frühe schon hörst du mein Rufen. In der Frühe schon richte ich dir ein Opfer zu und spähe aus nach dir. Ob in der Frühe oder spät am Abend oder in der Nacht. Es ist unser Verlangen, immer wieder, dass er uns so begegnen möchte, wie er immer wieder sein Volk begegnet ist. Ich glaube, diese Männer haben nicht umsonst gerufen. Und auch wir werden nicht umsonst rufen, sondern er wird erhören all unsere Bitten und all unser Flehen. Er sagt im 5. Vers, du bist ja nicht ein Gott, dem gottlos Wesen gefällt. Kein Böser darf als Gast bei dir weilen. Ruhmredige dürfen dir nicht vor die Augen treten. Du hassest alle Übeltäter. Du lässt die Lügner zugrunde gehen. Wer mit Blutvergießen und Trug sich befasst, den verabscheut der Herr. Ich aber darf nach deiner großen Gnade dein Haus betreten. Ich darf vor deinem heiligen Tempel in Ehrfurcht vor dir mich niederwerfen. Welche Gnade ist es auch in unseren Tagen, liebe Brüder und Schwestern, dass wir im Hause des Herrn weilen dürfen. Viele möchten gerne im Hause des Herrn weilen, möchten gerne an diesem Ort sein. Sie haben keine Möglichkeit. Glaubt mir das. Schon viele Geschwister haben das geäußert. Sie haben ein Verlangen, hier unter dem Volke Gottes zu sein, unter dem Schall des Wortes. David sagte hier dieses und bringt das zum Ausdruck. Ich aber darf nach deiner großen Gnade, nicht nur eine Gnade, sondern eine große Gnade oder der großen Gnade Gottes dein Haus betreten. Es ist auch nur Gnade, dass wir hier sein dürfen. Ich darf vor deinem heiligen Tempel in Ehrfurcht vor dir mich niederwerfen. Nicht vor Menschen. Im Tempel Gottes haben sie Gott erwartet und haben sich niedergeworfen im Glauben und wussten, dass Gott sie hört. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Munde ist keine Aufrichtigkeit. Ihr inneres Sinnen ist Bosheit oder sind Unheil. Ein offenes Grab ist ihre Kehle. Mit ihrer Zunge reden sie glatte Worte. Ja, lass sie büßen, o Gott, dass zu Fall sie kommen durch ihre Anschläge. Stoße sie weg von dir, ob der Menge ihrer Frevel, denn sie haben dir Trotz geboten. Das hat David gebeten, weil viele Feinde um ihn waren. Wenn wir zurückdenken, als Stephanus gesteinigt wurde, er hat gebeten, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Das ist der Unterschied. Im alten Bund haben die Männer noch gebeten um Rache für die Feinde. Im Neuen Testament haben sie um Gnade gebeten. Es heißt weiter, dann werden alle sich freuen, die auf dich vertrauen. Alle Zeit werden sie jubeln, dass du sie beschirmst. Und frohlocken werden alle über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, schirmst ihn mit Gnade wie mit einem Strome. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Möge der Herr uns auch heute Abend segnen, möge er unsere Worte hören, unser Gebet. Ich glaube, wir wollen nicht nur leere Worte machen, sondern wenn wir zu ihm kommen, dann wollen wir tatsächlich aus der Tiefe unserer Herzen ihm die Ehre und die Anbetung darbringen und auch die Fürbitten für die teuren Geschwister, die sich der Fürbitte empfohlen haben. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir kommen in Niedrigkeit und gebeugtem Herzens und gebeugtem Geistes vor dir. Wir danken dir auch, Herr, dass wir nach deiner großen Gnade in dein Haus anbeten dürfen, dass wir hier dein Wort uns vor Augen führen dürfen und wir erwarten, dass du uns auch segnest und dass du weiter zu uns redest. Herr, nimm alle unsere Missetaten, nimm alle unsere Verfehlungen, nimm alle Fehler, Herr, alles, was dir nicht wohlgefällig ist, in meinem Leben, in unser aller Leben, o Gott. Denn wir sind Menschen, vergesslich und schwach, o Herr. Aber wir schauen auf zu dir, Herr, und möchten allezeit deine Gnade preisen, die uns bis zu dieser Stunde getragen hat. Herr, wir sind so froh, dass wir zu deinem Volk zählen dürfen und zu denen du besonders gnädig warst in diesen Tagen. Herr, wir bitten dich, schenk uns allen Gnade und allen denen, Herr, die jetzt vielleicht ihre Gedanken hierher richten und in Erwartung sind, o treuer Gott, dass du sie berühren möchtest und dass du ihnen helfen möchtest. Sei ihnen allen gnädig, o Gott. Sei auch uns gnädig heute Abend, o Herr, und rede zu uns, Herr. Vernimm meine Worte, o Herr. Vernimm mein Gebet, o Gott. Merk auf unser Seufzen, o Herr. Du kennst unsere Herzen. Du weißt auch, was wir noch beten, Herr. Was tief in unseren Herzen ist, o Herr. Herr, du wollest noch Gnade schenken, noch vielen, Herr. Komm zu deinem Recht in dieser Stunde, o Gott. Wir beten dich an und bitten dich, hilf auch Geschwister Maurschat, Herr, und auch die anderen Geschwister alle, die sich dafür bitte empfohlen haben. Du wollest allen gnädig sein, o Gott. Du wollest dich aller erbarmen, o Herr. Du wollest sie jetzt berühren, oh Herr. Denn wir wissen, du hast sie noch nicht geändert, Herr. Du bist noch der, du warst, Herr. Hier am Anfang, so bis zu Ende, Herr. Noch hast du Gnade, Herr. Noch sind deine Gnadenhände ausgestreckt. Und darum beten wir dich an und bitten dich, sei mit uns. Segne auch unseren Bruder, Herr, wenn er dein Wort heute Abend bringt. Sei du das Wort in seinem Munde, oh Herr. Segne ihn, segne uns alle, die wir hören werden. Und hilf uns, Herr, dann ist uns geholfen. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und herrlicher Jesus-Namen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Heute hätte ich doch den Wunsch, dass alles so in die erste Hälfte kommen. Das ist zum Gebet einfach besser. Ihr wisst, wenn man betet, die Kohlen, die so Hitze abgeben sollen, die müssen ziemlich eng beieinander sein. Aber wie dem auch sei, vielleicht, dass wir es dann von heute ab einfach zu Herzen nehmen, dass wir den ersten Teil hier besetzen und im Geiste zusammenrücken, Schulter an Schulter und im Glauben an unseren Herrn. Es tut mir leid, ich hatte eine Anzahl Gebetsanliegen, die sind auf dem Schreibtisch geblieben. Aber Gott kennt sie alle. Gott weiß um alle Nöte, nicht nur um unsere, sondern auch um alles das, was unter der Menschheit ist. Ich war vorhin betroffen, obwohl es eine irdische Sache ist, aber weil ich ja in Indien so oft war und als ich hörte, dass die Präsidentin von zwei ihren Leibwächtern mit 16 Schüssen ermordet wurde, habe ich doch bei mir selber denken müssen, Leibwächter, die die Aufgabe eigentlich haben müssten, zu schützen, durchlöchern sie und sie ist nicht mehr unter den Lebenden. Abgesehen davon, wie man über ein System oder eine Frau als Präsidentin denkt oder was immer auch. Aber jeder Mensch hat das Recht zu leben und keiner hat das Recht, dem anderen das Leben zu nehmen. Aber wie Bruder Brenhim voraussagte, wird die Welt ein Irrenhaus sein. Und so ist es. Und wir müssen aufpassen, dass wir gegen alle Anläufe des Feindes unsere Waffen richten und das Feld behaupten und behalten. Das Wochenende war gut. Ich habe in Salzburg etwas Besonderes erlebt. Ihr wisst ja, dort ist die Schar nicht allzu groß, aber es ist immer innig und schön, eine herzliche Atmosphäre, wie sie ja den Österreichern allgemein angeboren ist, und dann kommt das Göttliche noch hinzu, dann fühlt sich jeder doch wohl. In Zürich habe ich mich auch gefreut, es war wieder gut besucht. Ihr wisst ja, dass viele Riten beeinflusst doch die Menschen. Man kann nichts daran ändern, noch sind wir auf Erden. Und solange es was zu reden gibt, wird gesprochen werden. Manchmal wird sogar gesprochen, wo es nichts zu sagen gäbe. Und eigentlich müsste es aufhören. Aber wann das sein wird, das weiß ich nun wirklich nicht. Wir hoffen nur, dass es unter uns, das meine ich jetzt wirklich nicht gegen Einzelne oder jemand gerichtet, sondern Ich stelle mich selber darunter und wünschte, jeder andere könnte es auch. Dass wir unsere Zunge im Zaume hielten, nichts weiter sagen, es sei denn, wir haben uns davon überzeugt, dass es stimmt. Und wenn es etwas Negatives ist, dann sollten wir auch anschließend schweigen. Wer kann sich an die Predigt Bruder Branhams erinnern, der sagte, geriete in einer Gemeinde ist wie? Wer weiß es? Das sagt die Bibel. Wie ein Krebsgeschwür, das sagt die Bibel. Wie eine Säure, die alles zerfrisst. Und wir müssen das einmal begreifen. All unsere Gebete, Bruder Russ hat es schon erwähnt, sie sollen zum Throne Gottes emporsteigen. Ja, aber aus welchem Herzen kommen sie? Wie können sie zu Gott emporsteigen? Es muss etwas geschehen mit uns allen. Und jeder muss bereit sein, einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich so, wie ich bin. Und in dem Moment, wo wir dem Feinde da einen Riegel vorschieben, wird dem Herrn die Tür geöffnet. Es kann nicht anders sein. An der Verkündigung kann es unmöglich liegen. An Gott auch nicht. Ich habe es manchmal hier schon gesagt. Hätten wir nur als Brüder an dieser Stätte das Wort gebracht, würden wir abermals die Schuld bei uns suchen, und das tun wir ohnehin. Aber wir haben die Predigt den Bruder Branhams doch durch all die Jahre sorgfältig übersetzt und haben ein Anrecht darauf, eine Ernte zu erwarten, einen Segen, der dem an uns ergangenen Worte entsprechen sollte. Es fällt mir schwer, heute Abend hier vorne zu stehen, weil ich ein Mensch bin, den alles sehr tief berührt. Aus dem Grunde tief berührt, nicht nur persönlich, sondern weil ich weiß, dass die Zeit kurz ist. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Herr sein Wort bestätigen möchte. Weil ich damit rechne, dass alle Verheißungen, die gegeben worden sind, erfüllt werden müssen. Als Bruder Russ vorhin sagte, viele sehnen sich danach, hier zu sein, dazu kann ich nur Ja und Amen sagen. Und wenn ich sagen würde, dass Tausende in aller Welt geflogen kämen, wenn es möglich wäre, um hier zu sein, dann ist das nicht übertrieben. Aber welch ein Weh hat mich erfasst, als unser Bruder das sagte und ich daran dachte. Was machen wir, die wir hier sind, mit der Zeit, die Gott uns schenkt? Wie verwenden wir sie? Und welche Verantwortung laden wir auf uns? Was ich sonst nie gemacht habe, das werde ich heute Abend tun. Und ich tue das auch nur, weil ich daraus eine Lektion für mich und für uns alle ableiten möchte. Und ich tue es, weil es Leute betrifft, mit denen ich es tun kann. Ich habe sonst nie, wenn etwas gesagt wurde, nachgespürt, nachgefragt. Es hat mich lediglich irgendwie bewegt. Aber ich bin zu keinem jemals gegangen und habe gefragt, stimmt das, stimmt's nicht? Aber wenn ganz massive Dinge in den Raum gestellt werden und wenn Leute mit Namen genannt werden und wenn das, was sie gesagt haben sollen, auch genannt wird, dann muss man, wenn man echte Zweifel daran hat, die Möglichkeit haben, nachzufragen, ob es stimmt. Und das habe ich am vergangenen Freitag gemacht. Ich habe ihn gefragt, ich habe sie gefragt. Weder hat er das gesagt, noch hat sie einen Anruf in der Sache getätigt. Ich erwähne das nur, um hier an dieser Stätte zu sagen, wie gefährlich es ist, Dinge weiter zu sagen und herumzutragen, die absolut auch in 1000 Jahren nie gut zu machen sind. Es hat doch keinen Wert. Wir müssen begreifen, dass wir nicht dazu da sind, um solche Dinge herumzutragen, sondern wenn es wirklich existent sein sollte, dann sind wir doch als Brüder hier und können zu den betreffenden Geschwistern und fragen und wenn Not ist, aufklären oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn über mich die unmöglichsten Dinge geredet werden, ich habe es alles über mich ergehen lassen, aber ich bin ganz ehrlich, ich wollte nicht für 1 Million Dollar, Mark, Pfund und was es auf Erden gibt, in den Schuhen derer stecken oder stehen am Tage des Gerichts, die bewusst oder unbewusst, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, dem Werke Gottes Schaden zugefügt haben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was Rufmord bedeutet. Wer das nicht begriffen hat, dass der Charakter eines Menschen in den Dreck getreten und schimpfiert wird bis zur Unkenntlichkeit, was das bedeutet, es gibt keinen Ungläubigen, der ein wenig Anstand und Bildung hat, der solch ein Benehmen an den Tag legen oder sich leisten könnte. Was sollen wir als Menschen, die wir gemeinsam die Ewigkeit zubringen möchten mit unserem Herrn, was sollte von uns erwartet werden können? Da hören wir Bruder Brenhim sagen, wenn ihr über einen Bruder nichts Gutes zu berichten habt, dann schweigt. Wenn wir tatsächlich glauben, von Gott begnadigt worden zu sein, dann müssten wir den Respekt vor dem Herrn, vor seinem Wort, aber auch die Achtung voreinander wirklich bewahren. Die Gläubigen haben damit die größte Not. Man meint, miteinander im Sand gespielt zu haben und jeder kann sich alles leisten. Das darf nicht so sein. Ihr Lieben, dadurch wird doch immer die Gemeinschaft untereinander getrübt. Es wird gesprochen anstatt gebetet. Und es geht doch immer nur hin und her. So kann es nicht weitergehen. Wir haben mit ganzem Herzen den Einsatz im Reiche Gottes gegeben. Aber mit einer Zielsetzung. Und diese Zielsetzung muss doch darin bestehen, dass eine Braut, eine Wortbraut, die dem Bräutigam entgegengerückt werden kann, als Resultat der Wortverkündigung herausgenommen und zubereitet werden kann. Vielleicht kommt jetzt ein ganz neuer Abschnitt. Ein Abschnitt in Gottesfurcht, in Ehrfurcht vor seinem Wort, dass man neu bedenkt, was als Resultat durch das, was man sagt, entstehen kann. Wenn wir unsere Blicke auf den Herrn richten und wenn uns das, wovon wir mit dem Munde bekennen, kostbar geworden ist, nämlich Gottes Wort und die Sache Gottes. Wie sollten wir da mit unseren Lippen doch über das Kunde geben und sprechen, was uns groß geworden ist? Es heißt in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel, als sie mit dem Geist erfüllt wurden, verkündigten sie die großen Taten Gottes. Ein Mensch, der von Gott begnadigt und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der hat nur eine Aufgabe, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Aber es gibt einige Verse, die habe ich mir sehr eben vorhin in Eile notiert, hier aus den Sprüchen. Salomo war ja ein Mann mit Lebensweisheit, mit Erfahrung. Und wir gehen vielleicht rückwärts von Kapitel 26, Sprüche Kapitel 26, von Vers 20. Wo das Holz fehlt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Streit auf. Möchten wir nicht alle, dass das so wird? Solange man Holz noch hat und da hineinlegt, ja gut, dann brennt's weiter. Wenn das Holz ausgeht, dann geht auch der Ofen aus. Und das wäre Zeit, höchste Zeit, dass der Ofen ausgeht. Und es heißt hier weiter, und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Streit auf. Ja, Gott würde gedankt sein, wenn das zuträfe, dass keiner mehr da wäre. Dann hätten wir endlich Ruhe und Frieden und könnten dem Herrn ganz hingegeben, unbeschwert dienen. Vers 21. Kohlen schüren die Glut und Holz das Feuer. Und ein zanksüchtiger Mensch schürt den Streit. Vergleichen wir dieses Wort mit der Bergpredigt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Jaget nach dem Frieden und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Weiter, die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen, die in das Innerste des Leibes hinabdringen. Blanke Glasur, mit der ein irdenes Gefäß überzogen ist. So sind Liebe, glühende Lippen und ein boshaftes Herz. Wenn wir diese Worte zu Herzen nehmen, wirklich zu Herzen nehmen und sagen, Herr, sei uns gnädig um deines heiligen Namens willen. Jedes Wort Gottes ist doch reine Wahrheit. Jedes Wort Gottes ist dazu gegeben, dass wir es von Herzen glauben können und nicht nur glauben, sondern innerlich zustimmen und sagen, Herr, wenn es noch nicht so ist, dann lass es doch so werden. Ich weiß nicht, ob wir alle die Tragweite und die Auswirkungen der einen oder der anderen Seite ermessen können. Wenn Gott uns gnädig ist, dann werden wir darum bemüht sein, dass sein Wort auch in dieser Hinsicht in unserem Leben das ausrichtet, wozu es gesagt, wozu es geschrieben worden ist. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen, die in das Innerste des Leibes hineindringen. Blanke Glasur, mit der ein irdenes Gefäß überzogen wird. So sind Liebe glühende Lippen und ein boshaftes Herz. Es nützt keinem, mir nicht und dir nicht. Es ist eine schöne Glasur, schön überzogen, mehr aber nicht. Das Herz und die Lippen müssen übereinstimmen. Es muss dahin kommen, das geht nicht anders. Es heißt weiter, mit seinen Lippen verstellt sich der Hassende, aber in seinem Inneren hegt er Trug. Gott durchschaut es alles. Gott sieht es alles. Er hört alles. Weiter steht hier, wenn er freundliche Worte redet, so traue ihm nicht, denn 7 Gräuel hegt er in seinem Herzen. Mag Hass sich auch hinter Verstellung verbergen, so wird seine Bosheit doch in der Gerichtsversammlung offenbart. Wir sind nicht hier, um zu richten. Aber eines dürfte uns allen klar sein. Wir sind hier, um uns von Gott sagen zu lassen, dass wir unserer Zunge keinen freien Lauf geben dürfen. Dazu sind wir hier. Und es spricht niemand im Zorn, sondern wirklich aus der tiefen Sehnsucht heraus, dass Gott zu seinem Rechte käme, das Vertrauen wieder aufgebaut, dass die Zusammengehörigkeit und die Verbundenheit miteinander neu geknüpft und vom Herrn bewirkt werden könnte. Es gibt noch einige Stellen. Ich wünschte, man brauchte solche Schriftstellen gar nicht zu lesen. Aber wenn sie in der Bibel stehen, muss es notwendig sein, dass sie auch gelesen werden, sonst hätten sie ihre Existenzberechtigung ja gar nicht. In Kapitel 25, 21 steht, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, so gib ihm Wasser zu trinken. Denn damit häufst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Und der Herr wird dir vergelten. Auch das ist ein Wort des Herrn, wenn wir manchmal meinen, jemand will uns was, so haben wir die Aufgabe, glühende Kohlen auf sein Haupt zu sammeln. Und dann kommt die Verheißung. Und der Herr wird dir vergelten. Gott sieht alles, er kennt das Motiv. Er weiß, warum wir was tun oder sagen. In Kapitel 25, Vers 11 steht, wie goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort gesprochen zu rechter Zeit. So ist ein Wort gesprochen zu rechter Zeit. Da sind goldene Äpfel in einer silbernen Prunkschale, ein herrlicher Anblick, etwas Schönes, an dem man sich erfreuen kann. So sind Worte gesprochen zu rechter Zeit. Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen, dass wir die Möglichkeit hätten, die Gnade von Gott, das so zu befolgen. Und ich bin sicher, dass der Herr einem jeden von uns helfen wird, das zu tun. Wir könnten auch weiterhin über alles hinweggehen. Und ich war durch all die Jahre hindurch der Meinung, Gott wird alles tun. Aber wie tut Gott es? Immer durch sein Wort und durch seinen Geist. Gott kann nicht mehr tun, als uns durch sein Wort gesagt, gewiesen, verheißen, angeordnet wird, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Alles, was Gott tut, das tut er gemäß seinem Wort. Ehe wir diese Dinge ins Dasein kommen sehen können, müssen sie offen ausgesprochen, aber sie müssen aus dem Worte Gottes gelesen werden. Es darf nicht eine Sache sein, die jemand hier vorträgt, nur um sie vorzutragen. Es muss aus dem Worte Gottes sein. Hier haben wir die nächste Weisung. Kapitel 24 von Vers 11. Rette die, welche zum Tode geschleppt werden und zur Hinrichtung Wankenden, um die zur Hinrichtung Wankenden. O, befreie sie doch. Was spricht aus diesen Worten? Rette die, welche zum Tode geschleppt werden und die zur Hinrichtung Wankenden. Wenn jemand verurteilt wird, wenn er sozusagen abgerichtet oder hingerichtet werden soll, dann sind wir aufgefordert. O, befreie sie doch. Wir dürfen uns an keinem Urteil beteiligen. Unsere Aufgabe ist es, frei zu sprechen, wie hier geschrieben steht. O, befreie sie doch. In Vers 12 wolltest du sagen, wir haben ja nichts davon gewusst. Wird nicht er, der die Herzen wägt oder prüft, es durchschauen? Und er, der deine Seele beobachtet, es wissen? Ja, er wird jedem nach seinem Tun vergelten. Gott will, dass wir auch diese Worte beherzigen. Und er möchte, dass unser Inneres in seiner Gegenwart weich wird, schmilzt, dass alle Herzenshärtigkeit, dass alles, was dem anderen Schaden zufügen kann, was ihn verletzt, was ihm ein Hindernis bilden könnte in der Nachfolge des Herrn, dass wir das alles durch die Gnade Gottes von uns fernhalten könnten. Rette die, welche zum Tode geschleppt werden, und die zur Hinrichtung Wankenden. O, befreie sie doch. Wolltest du sagen, wir haben ja nichts davon gewusst? Wird nicht er, der die Herzen prüft, es durchschauen? Und er, der deine Seele beobachtet, es wissen? Ja, er wird jedem nach seinem Tun vergelten. Es geht noch weiter. Es wird uns sogar die Anordnung gegeben, oder vielmehr dem Gottlosen, denn die Gottesfürchtigen werden es ja nicht tun. In Kapitel 24, Vers 15, belaure nicht, du Gottloser, die Wohnung des Gerechten, und verstöre seine Lagerstätte nicht, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Die Gottlosen aber stürzen nieder im Unglück. Wie viel Weisheit, göttliche Weisheit, ist doch in seinem Wort. Nicht Menschenweisheit, Gottes Weisheit. Aber auch Lebensweisheit. Meint ihr, Gott ist weltfremd? Meint ihr, Gott wusste nicht, was wir als Menschen für Weisungen benötigen, welch einen Rat, was uns alles gesagt werden sollte? Und besonders seitdem der Herr Menschengestalt angenommen und auf diese Erde kam, ist er nicht durch alle Prüfungen hindurchgegangen? Fühlt er nicht mit? Ist dein Schmerz nicht sein Schmerz? Und deine Not seine Not? Und unser aller Bekümmernis sein Leid? Steht geschrieben, dass er ein hoher Priester ist, der Mitgefühl hat mit unseren Schwachheiten. Hier steht niemand vorne, der ein Urteil spricht. Hier steht niemand, der auch nur einem einzigen wehtun möchte. Das wäre das Letzte. Aber eins ist gewiss, Gott will uns allen helfen. Es gibt kein Wort Gottes. Und wer ist das Strengste? In dem nicht die Liebe Gottes uns entgegenkommen und seine helfende Hand uns ausgestreckt worden wäre. Grundsätzlich in jedem Wort Gottes ist Hilfe, Trost, Erbauung und alles, was wir benötigen. Wenn der Herr uns die Gnade schenken könnte, dass wir uns als Gotteskinder von allen anderen unterscheiden könnten, dass ein Unterschied bestehen würde, dass man wüsste, unsere Zunge ist von göttlichem Feuer durchglüht, unsere Lippen sind gesalbt, um das zu reden, was Gott verherrlicht und einander aufbaut, denn wir alle sollen und müssen zum geistlichen Aufbau beitragen. Ein jeder nach seinem Teil. Und so wenige von uns haben doch eine Möglichkeit, dem Herrn umfangreich zu dienen. Nicht jeder kann als Evangelist ausziehen, aber wir alle haben eine Möglichkeit, dem Herrn zu dienen. In einer demütigen Weise, in einer hingegebenen Weise, als Menschen, die nicht mehr sich selber leben, die dem Herrn leben. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt, aber eins wissen wir, dass er bald kommt. Und ich werde bis ans Ende glauben und damit rechnen, dass am Ende die Gemeinde so sein wird, wie sie am Anfang war. Es gibt zwei Dinge. Das eine Wort spricht davon, dass die Liebe in vielen erkalten wird, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Aber genauso gut muss in der Braut des Lammes die erste Liebe wieder da sein und brennen. Und ich möchte glauben, dass wir aus Gnaden dazugehören dürfen. Aber wir müssen wachsam sein und alles, was an uns herantritt, durchschauen. Ich habe es auch nicht. Ich habe oft genug versagt. Ich habe oft genug versagt. Ich stehe nicht hier als Pharisäer, als jemand, der sich über andere stellt oder erhebt, sondern als Mensch, der sein eigenes Leid und Elend mitempfindet und spürt. Aber eins dürfte klar sein. Unser Gott schaut in Gnaden auf uns herab. Er möchte uns helfen, uns den Weg weisen, wie wir einander zum Segen sein können und wie wir von ihm gebraucht werden können. Was schreibt Jakobus? Wir kennen ja all die Schriftstellen. Dass aus einer Quelle nicht süß und bitter, es muss eine göttliche Quelle in uns aufbrechen. Und aus dieser Quelle muss dann das liebliche Wasser hervorströmen. Eine Atmosphäre, in der sich jeder Mensch wohlfühlt. Wenn wir unsere Lippen auftun, dann müssen andere gesegnet werden. Ich habe es oft genug gesagt, Abraham brauchte nicht darum zu beten, lieber Gott, segne mich und Herr, segne mich. Nein, Gott sprach zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Fertig. Er zog los Er war ein Segen. Warum? Weil er ein Mann war, der die göttliche Verheißung, die den Segen in sich barg, im Glauben in seinem Herzen aufgenommen hatte. Und weil das Wort des Herrn an ihn erging und Gott einen Bund mit ihm geschlossen hatte. Und diese Verheißung in diesem Worte gegeben war, konnte er ein Segen sein. Und wisst ihr, was der Herr sogar noch gesagt hat? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was war es? Ein Mann Gottes, ein Mensch wie du und ich, gewohnt in Ur, in Chaldea, auf der anderen Seite des Euphratstromes und anderen Göttern gedient. Und plötzlich tritt Gott in sein Leben. Und mit dem Moment, als Gott in sein Leben getreten war, kam die Wende. Es kam die Wende. Er hatte einen Weg vor sich, ein Ziel vor sich. Und Gott hat alles eingelöst, was er zugesagt hatte. Gemäß dem Galaterbrief sind wir durch Christus, der geistliche Same Abrahams, Menschen aus der Verheißung Gottes, aus dem Worte Gottes oder durch die Verheißung aufgrund des Wortes Gottes ins Dasein gerufen. Und deshalb sollte das, was Gott verheißen hat, durch unser Leben Wirklichkeit werden. Das kann aber nur sein, wenn wir uns dem Herrn wirklich zur Verfügung stellen und unterscheiden können, was zerstört und was aufbaut. Wenn ich heute zurückdenke an so manches, wie zerstörend Kritik sein kann, wie zerstörend Bemerkungen und Beanstandungen sein können, und wir merken, welch ein Resultat daraus kommt. Und manchmal habe ich mir im Stillen die Frage gestellt, haben wir alle die Lektion aus allem gelernt? Wo stehen wir geistlich heute? Hat Gott uns aus Gnaden zeigen können, was aufbaut und was nicht, was wir zu tun und was wir zu lassen haben? Auch in diesem Wort, das uns aus Psalm 5 gelesen wurde, heißt es ja in Vers 8, ich aber darf nach deiner großen Gnade dein Haus betreten. Ich darf vor deinem heiligen Tempel in Ehrfurcht vor dir mich niederwerfen. So wollen auch wir es tun, in die Gegenwart Gottes kommen, in heilige Ehrfurcht und sagen, Herr, hier sind wir, tu mit uns, wie es dir gefällt. In Vers 9 heißt es, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne mir deinen Weg. Nicht nur einen Weg und nicht nur meinen Weg, sondern deinen Weg. Das sei heute mein Gebet und dein Gebet, dass wir sagen könnten, ebne mir deinen Weg. Oft genug mögen wir Wege haben, die wir gehen möchten. Und wir legen dem Herrn unseren Weg hin und sagen, Herr, ebne mir den Weg. Aber so es nicht der Weg Gottes ist, warum sollte er ihn dann ebnen? Ist es sein Weg? Wird er ihn ebnen? Anders geht es nicht. Gott kann doch nicht Ja sagen zu unserem Wege. Wir haben wohl Ja zu sagen zu seinem Wege. So ist doch die Reihenfolge. So ist doch die göttliche Ordnung. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meine Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Das ist der Schrei meiner Seele heute Abend. Ebne vor mir deinen Weg. Was ist von Johannes geschrieben? Er wird vor dir hergehen, um dir den Weg zu bereiten. Es muss der Weg Gottes sein. Ein anderer Weg führt nicht zum Ziel. Denn in ihrem Mund ist keine Aufrichtigkeit, ihr Inneres Bosheit. Aber das ist ja jetzt nicht unsere Sache. Uns geht es darum, dass wir von Herzen sagen können, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meine Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Wie schön wäre es, wenn wir alle den Namen des Herrn anrufen könnten aus der Tiefe unserer Seele. Sagen, oh Gott, prüfe mich, erfahre, wie ich es meine und sieh, ob ich auf rechtem Wege bin, ob ich auf deinem Wege bin. Ihr kennt das Zeugnis Bruder Brennhams, als damals dieser prophetische Ausspruch erging, du hast die rechte Wahl getroffen. Es war mein Weg. Es war mein Weg. Wir müssen die Wahl treffen, aber wenn sie recht sein soll, muss sie im Willen Gottes sein. Und kein Mensch kann irgendeine Garantie übernehmen, es sei denn, Gott schenkt ihm die Gnade. Und es wird dann ja offenbar werden, ob dem so ist, ob Gott seinen Segen darauf legen kann. Herr, weise mir deinen Weg und gib mir die Kraft, ihn zu gehen. Herr, offenbare mir deinen Willen und gib mir die Kraft, ihn zu tun. Wenn wir das so dem Herrn aus ganzer Seele heute Abend sagen, dann wird er uns erhören, weil es ein Gebet nach seinem Herzen ist. So hat David gebetet und so können wir beten. Er wurde erhört. Warum sollten wir nicht Erhörung finden? Möge der Herr mir, uns und seinem gesamten Volke auf der ganzen Erde zu Hilfe kommen, dass wir doch in Kürze seine Macht und Herrlichkeit erleben und schauen könnten. Ihm, der sich so viel Mühe gemacht, so viel Geduld mit uns geübt und uns so gnädig ist, bis auf den heutigen Tag, dass wir nicht dahin gehen, in der Meinung, alles sei in Ordnung, sondern uns immer wieder neu prüfen können vor seinem Angesicht und uns ihm neu stellen und sagen, Herr, hier sind wir, hier sind wir. Tu mit uns, wie es dir gefällt. Und in dem Moment, wo wir unser Herz, unser ganzes Dasein und auch unsere Lippen wirklich in die Schranken des Wortes hineingewiesen und gelegt haben durch die Gnade Gottes, wird's nicht anders sein können, als dass der Herr sein Wort bestätigt und sich offenbart. Wie viele möchten, dass Gott sich kundtut in seiner Herrlichkeit. Es geht nicht anders. Es muss so sein. Gottes Wort ist wahr und er ist wahrhaftig. In all seinem Tun ist er treu. All seine Zeugnisse, all seine Verordnungen, alles, was sein heiliger Mund je gesprochen hat, das ist ewig wahr. Darauf können wir uns verlassen. Oh, dass wir glauben könnten und uns dem Herrn zur Verfügung stellten, müssten und würden auch wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Für dein teures und heiliges Wort bringen wir. Wir verspüren nun, dass du uns helfen willst, in jeder Stunde, in jedem Augenblick unseres Lebens, wo wir hier noch weinen dürfen. Bist du bemüht, o Gott, deinem Volke zu helfen? Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens für all die kostbaren Worte, Herr, für die Worte der Zurechtweisung. Für die Worte der Mahnung, Herr.
Mein
Herr, Gott. Dein Wort steht nicht umsonst geschrieben, ja. Sondern es ist dazu da, Herr,
mein
dass wir zurechtgebracht werden. Ich
Gott.
Und wir alle, Herr.
Ja, Herr.
Wir beugen uns im Staube vor dir,
Gott.
Hier in deinem heiligen Gott. Tempel, Herr.
Mein
Denn du bist Gott. Der wahrhaftige Gott, Herr.
Oh, Herr.
Und du möchtest, dass wir in deinen Worten wandeln, oh Gott. Schenk Gnade mir und uns allen, Herr. Schenk uns alle eine beschnittene Zunge, Herr,
mein
und
Gott.
Ein beschnittenes Herz
mein
und
Gott.
Einen beschnittenen Sinn, oh Herr.
Ja, Herr.
Du kennst mich, du kennst
oh
uns alle, Herr.
Gott.
Dir allein aber sei die Ehre, Herr.
Gott.
Ich bitte es von dir, Herr, heute
mein
Abend,
Gott.
Herr.
Ja,
hilf mir, hilf
ja,
allen aus Gnaden. In Jesu Namen. Amen.
Amen.